Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte die Predigt heute mit ein paar Worten zur aktuellen Lage einleiten, um dann auf den Predigttext aus dem Buch des Propheten Jeremia zu kommen, und zwar auf die Berufungsgeschichte von Jeremia. Wir sind weniger geworden. Das sehen wir, wenn wir uns so umgucken und vor ein paar Jahren auch schon hier waren. Wir sind weniger geworden. Und nicht nur bei uns, sondern überhaupt in Deutschland. Da gab es vor ein paar Tagen, ich glaube, das waren so vor 10 Tagen, Nachrichten, dass die Zahl der evangelischen und auch der katholischen Gemeindemitglieder, Kirchenmitglieder zurückgegangen sei. Innerhalb eines Jahres hätten wir evangelischen 390.000 Gemeindeglieder verloren. Und 200.000 davon seien ausgetreten und 350.000 gestorben. Nun, wenn man das zusammenrechnet, sind das mehr. Es sind auch Menschen getauft worden, und zwar 205.000. Wenn man diese Zahl aber dazu rechnet, dann gibt es eine Differenz von 45.000, die weder gestorben noch ausgetreten sind. Wo sind die also geblieben? Ich vermute mal, die sind aus Deutschland ausgewandert. Dass mehr ausgewandert sind, als wieder zurückgekommen sind. Es gehen ja Leute zum Studium raus oder um für deutsche Firmen zu arbeiten oder sonst wie, auch um richtig auszuwandern. Wenn man sich beim Statistischen Bundesamt die Zahlen für Deutschland anguckt, dann gibt es eine Zuwanderung, also ein Plus in der Zuwanderung von 500.000. Und so ist die deutsche Bevölkerung jetzt auf 82,7 Millionen angewachsen. Das ist der zweithöchste Stand nach 1995. Und von diesen 82,7 Millionen kann man lesen, sind 29 Millionen Ausländer oder haben einen Migrationshintergrund. Dazu zählen auch meine eigenen Kinder. Das heißt, die Deutschstämmigen, die schon lange hier wohnen, sind nur noch runde 54 Millionen. Nach dem Krieg 1950, bei der ersten Zählung, waren es immerhin 69,35 Millionen, also knapp 70 Millionen. Aber wenn uns, wie gesagt, 45.000 Evangelische fehlen, die weder ausgetreten noch gestorben sind, so sind die jetzt vermutlich in anderen Ländern, wo auch Deutsche leben. Das merken wir ja auch im Urlaub oder auch sonst. Deutsche gibt es auch so, sozusagen überall auf der Welt. Und trotzdem gibt es ein Problem, nämlich, darauf weist auch das Statistische Bundesamt hin, dass seit 1972 in Deutschland mehr Menschen sterben, als geboren werden. Im letzten Jahr sind 140.000, fast 141.000 zu wenig geboren worden, um die Sterberate auszugleichen. Und ich habe mal zusammengerechnet, was im Statistischen Bundesamt zu erfahren ist, von 1991 bis 2014 sind zudem 772.000, also fast 773.000 Menschen mehr aus Deutschland ausgewandert, also Deutschstämmige ausgewandert, als wieder zurückgekommen sind. Also das ist ja auch mehr als eine Dreiviertelmillion. So, und trotzdem haben wir, wie gesagt, einen fast Höchststand. Der Höchststand war 82,8 Millionen und jetzt sind wir bei 82,7 Millionen. Das ist also ein Höchststand der Bevölkerung, kann man schon sagen. Von der Einwanderung nach Deutschland haben wir Evangelischen lange Zeit profitiert, weil vor allem die Russlanddeutschen gekommen sind. Das haben wir ja hier vor allem gemerkt, dass wir dadurch wieder mehr geworden sind. Es gab schon mal Zeiten, da sah es auch so aus wie jetzt hier. Und es sind die Siebenbürger Sachsen hierher eingewandert, die auch Evangelische sind. Sonst sehen unsere Gemeindegliederzahlen noch schlechter aus. Diese Zahlen und diese Entwicklung soll uns aber nun nicht von unserem Glauben und unserem Vertrauen zu Gott irre werden lassen daran. Und so stärke uns heute Gott durch einen Rückblick in die Geschichte von 2600 Jahren tief in die Geschichte. So weit hinab kommen wir nämlich, wenn wir die Berufung des Propheten Jeremia heute lesen, die er selbst schildert in seinem Buch und die geschah im 13. Jahr der Regierung des Königs Josia in Jerusalem. Und das war das Jahr 626 vor Christus. Und da erzählt er darüber: Es erging an mich das Wort des Herrn, noch ehe ich dich bildete im Mutterleibe, ehe ich dich erwählte, ehe du aus dem Schoß hervorgingst, habe ich dich geweiht, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich: Ach Herr, mein Gott, ich verstehe ja nicht zu reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir: Sage nicht, ich bin noch zu jung, sondern zu allen, zu denen ich dich sende, wirst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, wirst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und berührte meinen Mund, und er sprach zu mir: Damit lege ich meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über die Völker und über die Königreiche, auszureißen und niederzureißen, zu verderben und zu zerstören, zu pflanzen und aufzubauen. Liebe Gemeinde, von Jeremia und seiner Zeit wissen wir relativ viel. Er begegnet uns in seinen Selbstzeugnissen hautnah. Wir können ihm sozusagen ins Herz blicken, seine Verzweiflung miterleben und ihr nachspüren in seinen eigenen Worten. Und durch seinen Freund Baruch, der seine Worte damals aufgeschrieben hat und auch schon für die Bekanntmachung mitgesorgt hat damals, wissen wir auch von seinem Schicksal, bis sich seine Spuren im Jahre 586 vor Christus in Ägypten verlieren. Begonnen zu prophezeien hat Jeremia im Namen Gottes als junger Mann. Wie alt mag er da gewesen sein, als er Gott die Antwort gab: Ach Herr, ich bin noch zu jung. Die Könige seiner Zeit, die er auf dem Thron erlebte, waren auch jung. König Josia wurde mit 8 Jahren König, Joas mit 23, dessen Bruder war 25, Joachim war 18 Jahre und Zedekia war 21 Jahre. Und die Könige davor waren sogar noch jünger. Der König Manasse wurde mit 6 Jahren König und der König Amnon mit 13 Jahren. Nehmen wir mal an, Jeremia war kein Kind mehr, als er diese Worte sprach, sondern ein junger Mann, also so etwa 20 Jahre. Aus mehr als 40 Jahren haben wir dann Reden von ihm überliefert bekommen. Es sind zumeist sehr harte Reden, sodass man sich fragt, wer konnte sich das früher anhören. Ärger hat sich damit Jeremia eingehandelt, sehr viel. Ärger durch seine Mitbürger in seiner Heimatstadt Anatot, nördlich von Jerusalem. Ärger von den Priestern im Tempel in Jerusalem, durch andere Propheten, durch die Könige, vor allem durch den König Joachim und durch dessen Hofangestellte und Minister. Und doch hat er in diesen 40 Jahren nicht nachgelassen mit seinen Anklagen und Prophezeiungen von kommendem Unglück. Und wir lesen, wie es ihm erging im Kapitel 20. Da heißt es, da schreibt er: Du hast mich betört, o Herr, und ich habe mich betören lassen. Du bist mit Gewalt über mich gekommen und hast gesiegt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet meiner. So oft ich rede, muss ich aufschreien, Unrecht, Gewalttat muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Schmach und zum Hohn geworden den ganzen Tag. Sage ich mir aber: Ich will seiner nicht mehr gedenken, will nicht mehr reden in seinem Namen, dann wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, verhalten in meinem Gebein. Ich mühe mich ab, es zu tragen und vermag es nicht. Viele schon hörte ich zischeln, welch ein Grauen ringsrum. Zeiget ihn an, so wollen wir an ihn anzeigen, ihr seine Vertrauten alle. Belauert ihn, vielleicht lässt er sich betören, dass wir seiner Herr werden und uns an ihm rächen. Immer wieder hat Jeremia aber auch erlebt, dass Gott ihn beschützt hat vor seinen Feinden und ihm sein Leben gerettet hat. So durch den Äthiopier Ebed-Melech, den Kämmerer, also Finanzminister des Königs Zedekia, der ihn aus einer Zisterne, in der er im Schlamm steckte, wieder heraufziehen ließ, nachdem die anderen, seine Feinde, ihn da hinabgeworfen hatte, um ihn zu töten. Jeremia hatte keine Frau und keine Kinder. Er stand bis auf wenige Freunde ganz allein den Mächtigen seiner Zeit entgegen. Er kritisierte die Verehrung der verschiedensten Götter in Israel, nicht nur in deren Heiligtümern, die es zahlreich im Lande gab, sondern auch im Tempel zu Jerusalem. Da gab es eine Statue der Aschera, einer Fruchtbarkeitsgöttin und des Fruchtbarkeitsgottes Baal. Dazu gehörte auch, dass man seine Kinder durchs Feuer gehen ließ. Im Himnontal von Jerusalem wurde das gemacht, das ist mehrfach erwähnt dort. Und wer also von den Kindern überlebte, der galt vermutlich als besonders stark und gesund, eine Feuerprobe, durch die die Kinder mussten. Im Jahre 621 wurde im Tempel ein Buch gefunden, das dem König Josia gebracht wurde, und da merkte er, wie verfallen der ganze Tempelkult war und ließ daraufhin all diese heidnischen Kulte beseitigen, diese Götterbilder zerstören und den Tempel reinigen. Und nach langer Zeit wurde das Passafest wieder gefeiert und der Bund wieder mit Gott neu geschlossen, der den Mose mit dem Volk am Berge Sinai geschlossen hatte, nachdem Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hatte. Das war eine Geschichte, die damals 500 Jahre her war. Also so viel wie für uns die Reformation, ne? Also lange Zeit. Und manches war wohl vergessen worden. Und das alles geschah 5 Jahre, nachdem Jeremia begonnen hatte zu prophezeien und dies zu fordern. Und er hätte sich also freuen können. Nicht nur er hatten das gefordert, sondern eine Prophetin Hulda wird erwähnt, die dies auch gefordert hatte, zu der die Priester im Tempel, nachdem das Buch gefunden worden war, hingingen und sie befragten. Und die sagte auch, dass diese ganzen Götterbilder entfernt werden müssen. Und so hätte Jeremia eigentlich froh sein können, dass er so viel erreicht hat. Aber er klagte weiterhin den Tempelkult an und verlangte, dass die Menschen ihr Verhalten besserten, wenn sie den Tempel besuchten. Dass sie die Fremden, die Waisen und die Witwen nicht bedrückten, kein unschuldiges Blut vergössen, dass sie nicht die Ehe brechen und keine Meineide schwören und ähnliches. Er sprach vom Tempel als von einer Räuberhöhle und klagte die Herrschenden mit äußerst scharfen Worten an. Im 25. Kapitel seines Buches lesen wir eine Rede, die er nach 23 Jahren seines Wirkens gehalten hat. Das war im Jahre 604, das Jahr des Regierungsantritts von Nebukadnezar in Babylon. Babylon ist von Jerusalem etwa so weit entfernt wie Paris von uns. Berlin hier, kann man sich ja noch etwa vorstellen, aber dazwischen lag ja die Wüste. Ja? Also, und damals gab es noch kein Internet und kein Fernsehen, und ja, offensichtlich wusste er, was in Babylon vonstatten ging, dass da ein neuer Herrscher war. Und Jeremia spricht von Nebukadnezar als vom Knecht Gottes, den Gott eingesetzt hat, und der, damals waren das alles noch freie Länder, der die Völker ringsum erobern würde und dass sie sich ihm ergeben sollten und dass sie 70 Jahre lang den Königen von Babylon dienen werden müssen. Jeremia mischte sich also mit seinen Prophezeiungen in die große Weltpolitik ein damals. Und er demoralisierte sein eigenes Volk im Kampf gegen diese neue Weltmacht, die da im Aufsteigen war. Ja, er rief sogar dazu auf, sich ihnen zu ergeben und nicht auf ein Bündnis mit den Ägyptern, die ja näher waren, zu vertrauen und ein Bündnis mit den Ägyptern zu schließen. 8 Jahre später kam es dann wirklich zum Kampf. Der Nebukadnezar rückte mit seinen Truppen an und eroberte Jerusalem und führte den König und seine ganze Familie nach Babylon und noch etliche von denen, die was konnten, von der Elite des Landes. Eingesetzt wurde der König Zedekia als abhängiger König, der stellte aber nach einigen Jahren die Tributzahlungen ein und vertraute eben auf die Ägypter. Und Nebukadnezar schickte ein neues Heer, 586, also 10 Jahre später, und das führte dann zur Zerstörung Jerusalems, zur Schleifung der Mauern Jerusalems und zur Zerstörung des Tempels. Und der Tempelschatz und alles, was Kostbares im Tempel war, wurde nach Babylon gebracht. Am Ende des Jeremia-Buches steht, dass auch bei 3 Wegführungen insgesamt 4.600 Menschen in die Verbannung nach Babylon kamen. Das hört sich nicht so viel an, aber es war eben die Elite des Landes, alle, die irgendetwas Besonderes konnten. Jeremia selbst blieb in Jerusalem, wurde aber gezwungen, mit anderen nach Ägypten zu fliehen, als kurz darauf der von den Babyloniern eingesetzte Statthalter Gedalia ermordet wurde. Dort in Ägypten hat er weiter ermahnt, nicht auf die Waffen und die Macht der Ägypter und des Pharaos zu vertrauen, sondern sich eben damit abzufinden, dass die Babylonier nun die Weltmacht sind. Was aus Jeremia geworden ist, wissen wir nicht. Die Menschen haben es sich nur so vorstellen können, dass er gesteinigt wurde, so erzählt eine spätere Legende. Ja, dass jemand am Leben bleibt, der so redet wie er, ist kaum vorstellbar. Auch heute nicht, liebe Gemeinde. Die 52 Kapitel des Jeremia-Buches zu lesen, verlangt einiges von uns ab. So viel Gerichtsandrohung, so wenig frohe Botschaft, obwohl es auch aufbauende und tröstende Worte dort gibt. Aber der strafende Gott steht im Mittelpunkt, der darauf besteht, ganz allein verehrt zu werden und keine anderen Götter neben sich sehen will. Und der Gott, der Gerechtigkeit und Schutz für die Schwachen in der Gesellschaft fordert, für die Sklaven, für die Rechtlosen, Witwen und Waisen und eben für die Fremden, die Ausländer im Land. Und da ist Gott kompromisslos. Und Gottesdienste und sein Tempel, in denen dies ignoriert wird oder schön geredet wird, die findet er zum Ausspeien. Liebe Gemeinde, mehr als 40 Jahre hat Jeremia also im Namen Gottes geredet, ohne je offiziell in dieses Amt eingeführt worden zu sein. So etwas gab es damals auch schon im Auftrag der Priester oder des Königs. Und mehr als 2600 Jahre ist das jetzt her, reden wir eben immer noch von ihm, lesen wir seine Worte. Und nur in den letzten 500 Jahren sind sie ja gedruckt worden vorher, also 2100 Jahre immer nur handschriftlich weitergegeben worden, abgeschrieben worden. Ich vermute, dass die Menschen, die das taten, gespürt haben, das war kein Verrückter, dieser Jeremia. Er war nicht lebensmüde. Ein Mann, der heute in der Psychiatrie landen würde. Das war ein Mann mit so viel Mut und so einer sprachlichen Gewalt und Kraft, die man noch heute seinen Reden abspürt, der einfach einen erschauern lässt, wo man ja wirklich Gottes Kraft und Wort auch spürt. Und dies über so viele Jahre lang, mehr als 40 Jahre, unter uns insgesamt 5 Königen in Jerusalem. Woher nahm er sein Wissen, seinen Weitblick, die Herrschaft des Nebukadnezar so einzuschätzen zu können? Der regierte sein Riesenreich immerhin 42 Jahre lang. Und das Ishtar-Tor und die Prozessionsstraße, die Prachtstraße des Pergamonmuseums, die wir hier in Berlin begutachten können und staunen können über diesen gewaltigen Bau, der ja noch viel größer war, als wir ihn dort sehen, der stammt eben auch von diesem Kaiser Nebukadnezar, der im Jahre 2004 erst seine 604 4 vor Christus erst seine Herrschaft begann und dann, wie gesagt, 42 Jahre lang regierte und sich ein Riesenreich zusammeneroberte. Wir schauen auf unsere kleine Zahl hier und überlegen, was hat das alles mit uns hier in Berlin, außer dass wir aber das Pergamonmuseum besuchen können, zu tun. Ich denke, wenn wir unsere Zahl sehen, sind wir natürlich traurig und erst recht, wenn wir an die Zahl der Kinder und Jugendlichen denken, die kommen. Und wenn wir das noch vergleichen mit denen, die in der Datei stehen, 3.900 und noch welche sind es immerhin und darunter mehr als 600 Kinder, die kommen könnten, dann sind wir natürlich traurig. Und wenn wir uns auf den Straßen hier umsehen, dann fragen wir uns vielleicht, wie lange es dauern wird, bis hier auch in Marzahn die erste Moschee eröffnet wird. Wenn wir doch den Weitblick des Jeremia haben würden, diesen Mut, das Unrecht gegenüber den Schwachen und Rechtlosen in der Gesellschaft anzusprechen, laut und vernehmbar, und auf die Folgen hinzuweisen, für alle. Wir könnten so mutig sein, denn als Christen kennen wir den König, von dem Jeremia auch spricht, im 32. Kapitel, der gerecht herrschen wird, Jesus. Und der seinen Geist über uns ausgießen wird aus der Höhe, der Frieden, diesen Geist der Frieden, Gerechtigkeit und Fruchtbarkeit schenkt. Und die Frucht dieses Rechts des Königs sei Sicherheit auf ewig, heißt es dort. Darum lasst uns nicht kleinmütig sein, nicht feige, nicht mutlos, nicht bequem. Nutzen wir doch unsere Gaben, unsere Talente, wie wir im Evangelium hörten, die Gott uns gegeben hat. Jeder die sein. Es muss nicht jeder dasselbe leisten, aber wenn jeder das nutzt, was Gott uns mitgegeben hat, dann sind wir stark. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Wir wollen